Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Und dazu begrüßt sie Sören Brinkmann. Guten Tag. Schwarz, weiß oder braun, people oder person of color. Viele Begriffe werden benutzt, wenn es um die Hautfarbe von Menschen geht. Auch in den Medien tauchen diese Begriffe auf. Aber warum? In welchem Zusammenhang wird darüber gesprochen? Welche Begriffe haben wir? Welche werden benutzt? Und aus welchem Grund wird überhaupt die Hautfarbe eines Menschen zum Thema? In diesem Podcast greifen wir Anregungen, Hinweise und auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer auf. Und zum Beispiel haben uns von Karl-Georg Schmitz Fragen erreicht in einer E-Mail. Daraus zitiere ich mal ein Stück. Ich empfinde den Sprachgebrauch in den Medien mit Bezug zur Hautfarbe von Menschen als zumindest problematisch. Wann ist ein Mensch weiß, nicht weiß oder farbig? Wo sortieren Sie in diesen Kategorien die Menschen verschiedener Herkunft ein? Und Herr Schmitz, aus dieser Mail habe ich herausgelesen und ich weiß aus dem Gespräch mit Ihnen, dass es Ihnen darum geht, ja, was sind die korrekten Begriffe, auch im Sinne der angesprochenen Menschen, oder?
Ja, nicht nur das. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück, Herr Brinkmann. Ich habe natürlich, wie die meisten von Ihnen, die Nachrichten verfolgt zur Präsidentenwahl in den USA. Und dann kam in der Berichterstattung der deutschen öffentlich-rechtlichen Medien, Deutschlandfunk etc., aber auch in den britischen Medien, die ich verfolge, im Guardian, den ich gelesen habe, als fast oberste Überschrift die erste schwarze Vizepräsidentin, die erste farbige Vizepräsidentin, die erste Vice President of Color.
Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten Joe Biden zieht mit der schwarzen Senatorin Kamala Harris an seiner Seite in den Wahlkampf gegen Amtsinhaber Donald Trump.
Kamala Harris ist eine dunkelhäutige Frau, aber sie hat andere Wurzeln als die große Mehrheit der schwarzen Bevölkerung in den USA.
Jetzt schreibt sie Geschichte. Als erste Frau und als erste schwarze Vizepräsidentin der USA.
Das habe ich zunächst so runtergeschluckt wie viele und dann habe ich überlegt, das ist doch ich empfinde es als sehr unreflektierten Gebrauch der Sprache beziehungsweise unreflektierte Übernahme des amerikanischen Sprachgebrauchs.
Mhm. Was finden Sie komisch daran?
Ja, ist Kamala Harris schwarz?
Was glauben Sie, woran orientieren sich die Medien, wenn sie solche Begriffe benutzen?
Ich habe dann etwas weiter recherchiert und versucht herauszufinden, wie es in den Medien sonst oder wie es in den Hintergrundpublikationen gesehen wird. Ich habe kein Problem damit, jemanden als schwarz zu bezeichnen, wenn ich ihn, ich sage mal, forensisch identifizieren will. Das ist der rothaarige Bankräuber. Oder ich habe kein Problem zu sagen, Jared die Barber vom NDR ist schwarz. Aber das ist letztlich aus meiner Sicht eine reine farbliche, ja fast forensische Beschreibung. Problematischer finde ich es schon zu sagen, jemand ist farbig, ist of color, ist nicht weiß. Mhm. Und dann denke ich, benutzen wir eine Sprache, die sehr noch dem Kolonialzeitalter verhaftet ist, als wir weiße Westeuropäer die bestimmenden Nationen waren. Und alle anderen wurden dann rassistisch einsortiert. Mhm. Wir sind gerade dabei, in Deutschland zu diskutieren, ob wir den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz streichen sollen.
Und würden Sie sagen, dadurch wird immer auch so eine Grenze gezogen, die erste schwarze Vizepräsidentin in dem Fall, anstatt sie einfach als die erste Vizepräsidentin vorzustellen?
Ja, ich habe auch kein Problem, auch das wäre sicher angebracht, die ethnische Herkunft der Dame zu beschreiben, dass sie nämlich von indischer und westindischer Herkunft ist. Mhm. Also ihre Mutter aus Indien stammt und ihr Vater, glaube ich, aus Haiti. Kein Problem. Wunderbar. Alle Hochachtung vor der Dame. Und man geht dann noch weiter und dann überlegt man, ja, wäre jetzt, würden Sie in den USA leben, lieber Herr Brinkmann, und Ihr Großvater war schwarz, dann wären Sie schwarz in den USA. Fragezeichen. Wenn das Ihr Urgroßvater oder Ihr Ururgroßvater war, sind Sie denn immer noch schwarz?
Ich möchte die anderen beiden Gäste noch vorstellen, die in diesem Podcast mit dabei sind. Einmal ist das Konstantina Vassiljo-Enz, Journalistin mit sehr viel Radioerfahrung, und sie ist Geschäftsführerin der neuen Deutschen MedienmacherInnen. Das ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Medienschaffenden mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln. Hallo.
Hallo.
Und Anna Duschime, Journalistin, sie schreibt unter anderem für die Taz. Sie ist verantwortlich zum Beispiel für das Satireformat Browser Ballett und macht auch einen Podcast, Hart Unfair. Frau Duschime, zunächst mal an Sie. Empfinden Sie das ähnlich wie Herr Schmitz, dass das komisch ist, dass immer wieder von der ersten schwarzen Vizepräsidentin gesprochen wurde?
Also erstmal hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich empfinde das in der Tat nicht als komisch, weil es ja der Wahrheit entspricht und weil es ein Meilenstein ist, der besonders hervorgehoben werden muss. Und darum finde ich das nicht komisch, dass es gesagt wird. Mhm. Ich bin aber bei Herrn Schmitz, wenn es darum geht, dass bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel farbig, eben kolonialistischer Natur sind und negativ konnotiert sind und wir diese auch nicht mehr verwenden.
Mhm. Wobei, gerade über das Beispiel habe ich ganz oft nachgedacht, Kamala Harris. Also es ist in diesem Zusammenhang ja eigentlich immer positiv betont worden. Das haben Sie jetzt gerade eben auch gesagt. Also die erste Frau, die erste Schwarze in dieser Position. Das heißt, das würdigt ja einerseits diese Person, dass sie es wahrscheinlich gegen viele strukturelle Widerstände auch geschafft hat, dorthin zu kommen. Andererseits, dass eine Person, eine Frau, eine Schwarze über Jahrhunderte nicht in diese Position kommen konnte. Also immer positiv besetzt, aber andererseits macht man doch immer wieder dieses Andersartigsein auf. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich das gehandhabt habe, jetzt bei aktuellen politischen Sendungen, die ich in dem Zeitraum moderiert habe, als es gerade um die Ernennung ging. Da habe ich, glaube ich, die ersten beiden Male es so explizit genannt, die erste schwarze Vizepräsidentin, aber dann irgendwann auch gelassen, weil ich mir dachte, sonst setze ich ja immer weiter nur fort, dass das doch irgendwie eine andere ist, sozusagen, oder?
Naja, solange die Leute andere Lebensvoraussetzungen haben, ist es schwierig, das einfach nicht zu benennen und so zu tun, als gäbe es die nicht. Ja. Und in dem Sinne, also klar, ich möchte Anna dazu stimmen. Es ist was Besonderes und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht sagen, dass sie eine Frau ist, nur weil sie die erste Frau ist als Vizepräsidentin. Und das kommt uns ganz normal vor, aber dass sie schwarz ist, das wirkt störend. Und also die Sache mit dem farbig und auf Color, da liegt so ein Missverständnis zugrunde. Auch wenn wir von schwarz reden, da geht es nicht um Hautfarben. Es geht um, also das sind politische Selbstbezeichnungen, die eher eben so eine gesellschaftliche Positionierung von schwarzen Menschen oder Menschen auf Color in einer weißen oder weißdominierten Gesellschaft beschreiben und nicht die Hautfarbe. Man kann sich da so eine Eselsbrücke machen, zum Beispiel wie in der Farbenlehre dran denken, dass weiß und schwarz eben keine Farben sind, sondern Zustände von Helligkeit. Also es geht nirgends um Hautfarben bei diesen Begriffen. Und ich weiß, das ist total verwirrend und es ist wirklich nicht so ganz einfach zu verstehen, dass diese Begriffe mit Farbe, mit Hautfarbe nichts zu tun haben. Aber es ist so.
Das beschreiben Sie ja zum Beispiel auch in Ihrem Glossar, den Sie haben bei den neuen deutschen Medienmacherinnen. Vielleicht sagen Sie da nochmal ein, zwei Sätze dazu.
Ja, also wer nachgucken will, wie man eben zum Beispiel People of Color oder Schwarze, warum, wie richtig beschreibt, auch so, dass es alle verstehen können und dass es irgendwie für alle ersichtlich ist, was das zu bedeuten hat, kann man uns gerne im Glossar nachgucken. Wir haben ein so eine Art Lexikon, so eine Art Wörterverzeichnis gemacht von allen möglichen Begriffen, die gängig sind in der Berichterstattung und klären einerseits auf, wie werden die gesehen von den Leuten, die damit bezeichnet werden, welche Alternativen gibt es, welche Wörter kann man benutzen, die so Bezeichneten als korrekt empfinden und die trotzdem verständlich sind. Also da steht alles Mögliche drin und da kann man auch alles nachlesen. Und natürlich muss man nicht irgendwie so schreiben, wie wir in unserem Glossar empfehlen, sondern man kann das eher so eine Art, als so eine Art Impuls sehen, wie wir, wenn man wissen will, wie diese Wörter, die wir oft unbedacht benutzen, tatsächlich bei den Leuten ankommen oder von den Leuten empfunden werden, die wir damit beschreiben.
Ja, wenn ich mal dazwischen sprechen darf. Ich glaube, es geht nicht darum, da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt irgendeinem vorwerfe, eine rassistische Einstellung gegenüber Frau Harris zu haben oder anderen. Was die Frau leistet, ist toll. Ich finde nur, dass wir immer wieder unreflektiert diesen alten Sprachgebrauch fortsetzen. Wenn sich Frau Harris selber als schwarz bezeichnet, überhaupt kein Problem. Nur Ich bin dann natürlich vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man bei uns so schön sagt, gekommen gesagt und nachgelesen. Sie ist ja auch eine asiatische Amerikanerin nach der Beschreibung. Asiatisch Amerikanerin nach dem Bureau of Census sind Japaner, Chinesen, Inder, Pakistani, gehören alle zu dieser Gruppe. Menschen aus Westasien werden zu den Weißen gerechnet. Und da habe ich mir überlegt...
Ja, aber jetzt machen Sie ja so eine Abstammungslehre auf, um die geht es ja gar nicht.
Nein, und das ist ja mein Problem dabei, dass wir heute diese Begriffe so benutzen, aber wenn mein Ururgroßvater aus Äthiopien kommt, ja, ich bin nach wie vor der ich bin und das ist für mich nicht weiter relevant, aber es gibt offensichtlich, und USA gehören dazu, Länder, in denen das noch sehr relevant ist, wo die Abstammung ist. Es hat noch nie einer in den Nachrichten nun sich weiter darüber ausgelassen, dass Donald Trump nun der erste deutsch-schottische Präsident der USA war.
Es geht auch eher darum, wie die Leute wahrgenommen werden. Also Donald Trump wird eben als weißer Mann wahrgenommen und da ist nicht so wichtig, wo jetzt genau er herkommt. Kamala Harris wird als eine schwarze Frau wahrgenommen und das ist wichtig.
Aber ja, ich verstehe schon die Gedanken, dass da ja auch ja letztendlich immer irgendwie dieses ja, ich sage das immer böse, dieses Fass aufgemacht wird. Warum muss man das so betonen?
Verstehen Sie das? Wir sagen ja nicht, dass man bei jedem Bericht über alles, was Kamala Harris sagt, jedes Mal schreiben muss, irgendwie die schwarze Kamala Harris. So ist es nicht gemeint. Aber wenn sie neu im Amt der Vizepräsidentin ist, dann ist es schon eine Nachricht, dass sie schwarz ist und die erste schwarze Frau. Also ich sehe ja nicht, wo das Problem ist.
Hm. Frau Duschima, ich hatte das Gefühl, dass Sie da noch ergänzen wollten.
Nee, Konstantina hat mir eigentlich genau die Worte aus dem Mund genommen. Ich finde auch, das ist halt das, was ich eingangs gesagt habe, das ist eben Meilenstein, das ist wichtig für die Position und es gab es so vorher nicht und deshalb kann man das in dem Kontext schon betonen, aber wie Konstantina auch gesagt hat, das muss man eben dann nicht in jedem Bericht sozusagen wiederholen. Aber darum geht es auch, glaube ich, nicht.
Ich frage Sie beide aber auch nochmal, weil Sie ja beide als Journalistinnen tätig sind. Wie handhaben Sie das denn dann? Wann wird das relevant? Und wann
ist das relevant, ja.
Das kommt immer so auf den Kontext an. Es ist ganz schwer, das ganz allgemein zu benennen. Anna, weißt du da mehr?
Ich finde es auch ganz schwer, eine Linie zu ziehen. Aber ich glaube, das ist halt, genau wie du gesagt hast, eben sehr kontextabhängig. Da bei Kamala, finde ich, ist das ein ganz klarer Fall, weil es eben erstmalig ist oder weil es nicht häufig vorkommt, dann finde ich, spielt das und das ist wichtig auch für den Bericht und wichtig für die Geschichte und da muss es genannt werden. Ich kann aber ganz, ganz schwer, kann ich tatsächlich jetzt eine Linie ziehen, da gibt es auch keine Richtlinien oder so. Nein, das muss man dann immer von dem abhängig machen, worüber man eben schreiben will.
Aber genau das ist, glaube ich, tatsächlich das Richtige. Also sich zu überlegen, versteht man die Geschichte sonst nicht richtig und nicht vollständig, wenn man es nicht dazu sagt. Wenn eine schwarze Person rassistisch angegriffen wird, dann ist es wichtig zu sagen, dass es so war. Ja. Aber wenn, keine Ahnung, eine schwarze Person irgendwie, keine Ahnung, einen Apfel klaut, dann ist es nicht so wichtig.
Genau, also das ist ja wirklich auch der Punkt, wenn Sie jetzt sagen, rassistisch angegriffen zum Beispiel. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, in welchen Situationen ich als Journalist erwähne ich das? Also wann halte ich das für erwähnenswert? Und zum Beispiel bei der Frage, wenn jemand auf der Straße angegriffen wird, der eben schwarze Hautfarbe zum Beispiel hat, ohne den Kontext zu kennen, erwähne ich es da, weil es natürlich möglicherweise einen rassistischen Hintergrund hat, oder erwähne ich es nicht, weil ich das sozusagen schon dann im Vorhinein unterstelle, dass es das hat. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ich verstehe ich total. Ich glaube, das ist auch so eine Gratwanderung und das ist nicht immer leicht zu bestimmen. Aber durch die Auslassung, dass die Person schwarz war, obwohl es durchaus sein könnte, dass es eine rassistisch motivierte Tat war, finde ich auch schwierig.
Mhm. Ich würde, solange überhaupt nicht klar ist, was passiert ist, es durchaus nicht unbedingt melden.
Nein, Sie, ich komme nochmal auf die Frage, die Sie angerissen haben, wenn in der öffentlichen Berichterstattung neben dem Begriff der Farbigkeit oder des Schwarzseins gleich danach gekommen wäre, Frau Harris hat einen indischen und haitianischen Hintergrund, dann denke ich, hätte man die Schärfe daraus genommen und gleich gesagt, aha, das definiert sich aus folgender Tatsache.
Warum?
Wir alle kommen aus einer unterschiedlichen ethnischen Geschichte und die Hautfarbe, und das impliziert das ja für mich zumindest, ist dabei irrelevant. Ich halte es schon relevant, dass jemand aus indischen Wurzeln Vizepräsidentin der USA ist. Das ist für mich wesentlich wichtiger dabei.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es irgendwie nicht gut erklärt oder so. Es ging tatsächlich dabei eher um die Wahrnehmung und die Wahrnehmung von außen, dass sie nicht jetzt, also wenn man sie sieht, nicht sofort denkt, eine indische Vizepräsidentin, sondern man denkt, eine schwarze Vizepräsidentin.
Aber Herr Schmitz, haben Sie denn nachvollziehen können, Frau Schima hat das ja eben versucht, so ein bisschen klarzumachen, dass es nie eine klare Grenzziehung gibt, so hier wird Ethnie oder Hautfarbe genannt, hier wird es das, dass man das natürlich immer ganz im Einzelfall betrachten muss, oder?
Ich habe damit ja nicht grundsätzlich das Problem. Ich finde nur, dass wir diese Sache das immer noch überbetonen, wenn ich mir denn ansehe, die Berichterstattung in den Boulevardmedien zu Meghan Markle, wo dieses Thema ja nun auch ganz oben anstand.
Da haben Sie recht.
Da haben Sie tatsächlich recht. Aber da war ja auch nicht so richtig, da wurde die Hautfarbe ja nicht so richtig genannt, sondern es wurde schon zum Teil rassistisch über sie berichtet, was auf jeden Fall auf ihre, also nicht auf ihre Hautfarbe, sondern auf den Rassismus zurückzuführen ist. Aber die Hautfarbe wurde nicht so oft genannt, fand ich.
Nee, nur so exotisch und irgendwie genau. Ein neues Gesicht im Buckingham Palace und lauter so Umschreibungen, die eher so ein bisschen verschämt waren, aber unbedingt drüber reden wollten, dass sie nicht weiß ist. So.
Die beiden werden ja niemals König und Königin. Da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten. Ich sag's mal so, Sandra.
Auch durch ihre afroamerikanischen Wurzeln.
Sie hat afroamerikanische Wurzeln.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt.
Es ist nicht ungewöhnlich für England, dass die ungewöhnlichen Paarungen passieren. Dies ist eine sehr gemischte Gesellschaft inzwischen.
Und hat eben auch eine afroamerikanische Mutter. Das alles bringt sie mit und macht eben auch diese Beziehung so besonders.
Ja, nicht weiß. Ja, wenn ich 3 Wochen auf Teneriffa Urlaub machen würde, sehe ich genauso aus.
Ja, aber sie würden, also an ihrem Leben würde sich nichts ändern.
Aber ich glaube, an dem Punkt, gerade Meghan Markle, da sind sich, glaube ich, alle einig, dass es da irgendwie dann immer so, ja, würden Sie schon sagen, dass es da immer eine rassistische Zuschreibung mit drin war, Frau Duschime?
Auf jeden Fall, also weil da auch der Vergleich zu, jetzt fällt mir der Kate, die Frau von William, weil da auch der Vergleich total nahe liegt und da gab es ganz, ganz viele Collagen, die einen wirklich sehr wütend, oder mich zumindest sehr wütend gemacht haben, wenn man wirklich direkt nebeneinander gelegt hat, wie über einen ähnlichen Umstand, also irgendwas Banales, dass sie beide gerne Avocado-Toast essen oder irgendwie sowas. Und wie das dann bei Meghan Markle ausgelegt wird und wie das dann bei Kate ausgelegt wird, ist einfach ein eklatanter Unterschied. Und deshalb würde ich auf jeden Fall davon sprechen, dass da bei Meghan Markle rassistische Zwischentöne, Untertöne waren.
Mhm. Eine andere Frage, Herr Schmitz, die Sie an uns geschickt haben mit Ihrer Mail, geht so in die Richtung Definition oder Festlegung in den Redaktionen. Da schreiben Sie, hat Ihre Redaktion eine Liste mit den Definitionen, die in der Berichterstattung anzuwenden ist? Da kann ich Ihnen sagen, auch nach Rücksprache in unserer Nachrichtenredaktion, so eine Liste gibt es nicht, sondern da wird es, so ähnlich wie wir das eben schon besprochen haben, eigentlich je nach Kontext erwähnt oder auch nicht erwähnt und dann nach Möglichkeit so, wie die angesprochene Person sich selbst beschreibt und bezeichnet.
Ja, ich hätte ja, ich denke, Jared Dibaba würde mit mir nicht schimpfen, wenn ich ihn als schwarz bezeichne.
Ja.
Aber er stammt aus Äthiopien, das finde ich wesentlich interessanter.
Ja, inwiefern? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Also ich wollte nur sagen, ich glaube, das können Sie interessanter finden, aber es geht ja auch nicht so sehr darum, um ihn nahezutreten zu wollen, was Sie interessanter finden, sondern wie Jared Dibaba sich dann beschreiben will. Ich komme ja auch aus Rwanda, aus Afrika und ich habe oft, wenn ich früher gesagt habe, ich komme aus Rwanda, habe ich in sehr ratlose Gesichter geblickt. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, ich komme aus Afrika und ich bin schwarz. Also ich finde es wichtig, dass es immer von einem selbst ausgeht. Und auch das ist kontextabhängig. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, bei denen ich ausgehen kann, dass sie wissen, wo Rwanda liegt oder dass sie da die Unterschiede verstehen und wirklich Rwanda sagen oder Kigali sogar die Hauptstadt. Also man kann so weit runtergehen, wie man möchte, aber das ist halt auch immer sehr kontextabhängig. Verstehen die Menschen, mit denen ich gerade darüber, also mit denen ich, können die das einordnen? Hat diese Information irgendeinen Wert für sie, wenn ich sage Kigali, dann bin ich es, wo Kigali ist?
Ja.
Sie, Frau Duschima, habe ich jetzt eben als Journalistin vorgestellt, nicht als schwarze Journalistin. Ich denke, mich würde auch in einer Runde niemand als den weißen Journalisten vorstellen. Dabei reden wir jetzt ja über Hautfarbe. Wäre es in diesem Zusammenhang dann doch wichtig, da Ihre Hautfarbe zu nennen?
Ich glaube, das müssten Sie dann gar nicht nennen. Das könnten wir eleganter hinkriegen.
Okay. Insofern haben Sie das ganz elegant gelöst, sprechen, dass Sie selbst gesagt haben.
Genau. Ja. Ja, und ich finde gar nicht, also ich finde es gar nicht so falsch, ab und zu mal davon zu sprechen, wenn lauter weiße Menschen reden über ein Thema, das sie vielleicht gar nicht betrifft. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie ein No-Go, irgendwie das umgekehrt durchaus mal zu nennen.
Ja, manchmal ist da ja auch so eine Vorsicht da, oder? Also jedenfalls stelle ich das bei mir fest. Eben wirklich aus diesem Impuls heraus, ja, warum muss ich das jetzt betonen? Sondern unabhängig von der Hautfarbe, ist das jetzt einfach ein Journalist oder ein Autor oder ein Musiker? Oder
ja, aber die Vorsicht ist doch gar nicht schlimm. Ist doch okay, wenn wir uns überlegen, wie benennen wir, wie stellen wir Leute vor. Es ist ja normal im Journalismus, dass wir uns da Gedanken machen.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig, das stimmt.
Wie würden Sie das denn beurteilen? Ich verfolge das auf der einen Seite jetzt, wie in den USA die Definition gezogen wird, wenn einer Ihrer Vorfahren nun Afroamerikaner ist, dann gehören Sie zur schwarzen Bevölkerungsgruppe. Okay. Wenn Sie jetzt aus Ruanda kommen und einer Ihrer Vorfahren sind weiß, dann gehören Sie weiter zur schwarzen Bevölkerungsgruppe oder nicht? Dann gehören Sie ja nicht zur Weißen. Also wir machen da schon einen Unterschied in der Art und Weise, wie wir Weiße, europäischstämmige auf die Welt gucken.
Sie haben ja gerade das in Amerika beschrieben, das ist ja so ein bisschen diese One-Drop-Theorie. Ich finde es in der Tat ganz spannend. Also Kinder, die, also Mixed Race, Kinder, die in Ruanda oder so, wie ich das damals erlebt habe, aufwachsen, werden in Ruanda auch oft nicht ganz als weiß wahrgenommen, aber schon natürlich als heller. Und das ist dann, da findet man dann halt irgendwie ein anderes Wort oder einen Begriff dann dafür. Aber sie gelten dann, also die gleichen Kinder gelten dann in Deutschland, werden viel mehr als schwarz wahrgenommen, als sie es in Ruanda wahrgenommen werden. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe das jetzt gerade ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber das ist das, damit will ich nur sagen, wie kontextabhängig das auch wieder ist.
Ja, ich wollte damit ja auch nur sagen, man sollte sich denn mal in die Situation des anderen begeben, bevor man Urteile fällt.
Ich glaube, damit ist man auf der sicheren Seite und halt eben wirklich mal auf die Selbstbezeichnung, also einfach darauf hören, wie möchten sich die Menschen selbst bezeichnen. Es versteht sich Kamala Harris als schwarze Frau, also einfach auf die Person hören, um die es geht. Ja. Und keine Annahmen treffen.
Und man kann auch durchaus irgendwie schauen, wie das hier in Deutschland sich verändert. Also People of Color in Deutschland können auch irgendwie, weil das ja nichts mit Hautfarbe zu tun hat, können auch, keine Ahnung, Menschen mit aus türkeistämmigen Familien sein oder sowas. Ich kenne auch einige JüdInnen, die sich als People of Color empfinden. Also es ist wirklich total abhängig davon, wo sie sitzen und vor allem mit wem sie sprechen. People of Color ist auch keine Bezeichnung, die man jetzt irgendwie generell auf alle möglichen Leute anwenden kann. Also es ist eben eher eine Selbstbezeichnung. Und wenn man das Glück hat, die Leute fragen zu können, wie sie bezeichnet werden wollen, dann sollte man das durchaus auch eben berücksichtigen und
wenn es eine Selbstbezeichnung ist das ja wunderbar und in Ordnung. Man sollte nur vorsichtig sein, selber mit dem Finger auf andere zu zeigen.
Wobei das natürlich mit den Selbstbezeichnungen auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Also wir hatten, als wir über diesen Podcast und das Podcast-Thema gesprochen haben, sagte ein Kollege, ja, letztendlich ist das doch völlig unkompliziert. Man fragt einfach die Leute, wie sie eben sich selbst bezeichnen. Das ist aber ja gar nicht immer möglich. Ist jetzt so ein bisschen der Blick ins journalistische Handwerk. Wie geht man dann damit um als Journalistin?
Da kann man ins Glossar gucken. Also wir haben tatsächlich wirklich sehr, sehr lange dran gearbeitet und es waren teilweise extrem lange Abstimmungsprozesse mit den verschiedenen Interessenvertretungen der unterschiedlichen Minderheiten, um da auf Begriffe zu kommen, die für alle in Ordnung sind, die man aber im Journalismus durchaus auch verwenden kann. Also da steht schon viel drin und da kann man sich echt einiges aussuchen und sich entscheiden, ob man irgendwie eben eine Fremdbezeichnung wählen will, die irgendwie vielleicht als stigmatisierend verstanden wird, aber man findet, die ist leichter zu verstehen oder ob man sich da Mühe gibt. Also das kann ja jeder selbst entscheiden und jede.
Und trotzdem kann es aber auch schon im Handwerksalltag, im Journalistischen dann ein paar Probleme geben. Also ich habe noch ein Beispiel. Da gab es eine Diskussion bei uns in der Medienredaktion über einen Beitrag. Darin ging es um die Berichterstattung in den Medien über Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben und darin zwei Protagonisten, die sie für sich selbst die Bezeichnung farbig benutzt haben und auch so im Beitrag genannt wurden. Und dann gab es aber doch Kontroversen bei der Abnahme, ob wir diesen Begriff auch so übernehmen. Also es ist manchmal doch ein bisschen schwierig, oder?
Das ist total schwierig. Also wenn ich eine Reportage über eine Rockergang mache und die nennen sich selbst Can-X, dann sollte ich das durchaus zitieren. Aber das ist eben immer so vom Einzelfall abhängig. Das ist aber in vielen Fällen so und bei vielen Themen so, bei vielen journalistischen Themen. Ich weiß nicht, warum das irgendwie jetzt speziell so bei allem, was so zum Thema Rassismus berichtet wird, irgendwie als so ein Spezialproblem angesehen wird. Wir eignen uns auch sonst irgendwie wahnsinnig viele, auch ganz neue Begriffe an. Wir wussten doch vorher nicht alle, was Aerosole sind. Jetzt wissen wir es schon. Also ich glaube, da gibt es was zu lernen und das ist auch nichts Schlimmes. Und das machen wir bei vielen anderen Themen auch.
Wenn ich nur das ganz kurz kritisch anmerken dürfte, ich finde, wir übernehmen auch ganz viele Begriffe aus Amerika, ohne die dafür nötigen Diskussionen und Konzepte. Also die Diskussion geführt zu haben und die Konzepte entwickelt zu haben und übernehmen halt nur die Begriffe. Und das sehe ich manchmal. Deshalb habe ich auch manchmal den Eindruck, dass Leute dann über Begriffe stolpern, weil es dafür nötige Diskussionen noch gar nicht gab.
Okay.
Ja, das stimmt. Ein gutes Beispiel ist dieses Race, das in den USA irgendwie üblich ist, aber das irgendwie also wirklich jahrzehntelange Debatten durchlaufen hat und sich verändert hat in der Konnotation und auch in der Bedeutung. Das ist bei uns gar nicht so. Wenn in den USA Race gesagt wird, kann man das nicht mit Rasse übersetzen im Deutschen, weil Rasse bei uns immer noch das ist, was die Nazis darunter verstanden haben. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und eigentlich haben wir uns auch immer wieder überlegt, irgendwie uns vielleicht mal dran zu machen und uns ein paar neue Begriffe zu überlegen. Aber das sind sehr lange Prozesse, wo man ganz viele Leute mit einbinden muss. Aber nötig wäre es eigentlich schon, das stimmt.
Aber da sind wir ja nochmal bei den Begriffen. Da gibt es ja zumindest schon auch noch ein paar Leerstellen in der deutschen Sprache, oder? Also deswegen bedienen wir uns dann dieser Person of Color oder People of Color Begriffe.
Genau, wenn ich da kurz einhaken darf, ich empfinde das oft, wenn wir darüber sprechen, jetzt nicht unbedingt unsere Runde, aber so die generelle Diskussion wird oft entlang von Verboten irgendwie geführt. Und das finde ich immer so schade, weil ich auch denke, Sprache verändert sich und Sprache wird auch reicher. Also wir kriegen ja auch dann neue Begriffe dazu und lernen neue Dinge. Und deshalb verstehe ich immer nicht dass man die Diskussion eher entlang der Verbote führt und nicht so sehr entlang dem, was wir da möglicherweise dazugewinnen.
Ja, und ich finde übrigens, ich glaube, Frau Vassilio-Enz war es, die eben gesagt hat, dass natürlich neue Begriffe dazukommen oder andere auch aufgegeben werden. Also zum Beispiel, und deswegen erschließt sich dann mir auch immer nicht diese Diskussion um das N-Wort oder das Z-Wort. Ich habe zum Beispiel ganz anderer Bereich, aber da habe ich neulich in so einer grafischen Darstellung der kommunalen Finanzen gelesen, bei Einnahmen und Ausgaben für Städte und Landkreise. Da war ein großer Posten, das war eine Darstellung aus den 70er Jahren, glaube ich. Da tauchte bei den Ausgaben dann die Krüppelanstalt auf und ein Begriff, den heute keiner natürlich mehr benutzen würde und wo, glaube ich, selbstverständlich ist, dass mit eben einem beleidigenden Begriff, dass man den auch einfach ersatzlos streichen kann, ohne dass einem etwas fehlt. Und ich glaube, das gilt eben bei anderen Begriffen, die auch herabwürdigend sind mit Blick auf Herkunft oder Hautfarbe, eigentlich genauso, oder?
Absolut. Aber es ist auch einfacher so zu denken, wenn man wirklich mit Sprache arbeitet und das als so was Formbares, als ein Instrument, mit dem man arbeitet, begreift. Und wenn das Leute sind, also gerade wenn wir das Glossar immer wieder neu rausbringen und Rückmeldungen kriegen von Leuten, die eben nicht mit Sprache arbeiten, für die fühlt sich das anders an. Die haben das Gefühl, das ist so ein Kanon und da bedienen sie sich. Aber was machen damit oder das Umräumen, sowas macht man nicht. Und das kann ich schon auch verstehen. Aber eben für Leute, die damit arbeiten, die für die Sprache Handwerk ist, ich für uns als JournalistInnen finde ich das total, also erstens schön, dass sich das wandelt und verändert und wir auch selber formen können. Und zum Zweiten eben wichtig, dass man dazulernt, ist doch klar. Wir sagen auch nicht mehr Fräulein.
Das stimmt. Sprache, Sprache wandelt sich und verändert sich. Glauben Sie, solche Begriffe wie Person of Color werden dann irgendwann normal in der deutschen Sprache, so wie Fitness, oder findet irgendwann jemand noch ein anderes passendes deutsches Wort dafür?
Ich wünsche mir, dass wir was Neues finden. Also es hat ja auch schon geklappt. In unserem Glossar hatten wir 2013 zum Beispiel Menschen aus Einwandererfamilien formuliert und ein Jahr später hat der Bundespräsident das in seiner Rede genannt, weil wir das unser Glossar an die Pressestelle geschickt hatten. Oder Einwanderer und ihre Nachkommen, das hatten wir auch vorgeschlagen vor einiger Zeit und die Fachkommission Integrationsfähigkeit nennt sich das jetzt, hat der Bundesregierung empfohlen, nicht mehr von Migrationshintergrund zu sprechen, sondern von Eingewanderten und ihren Nachkommen. Also das, man kann durchaus irgendwie neue Begriffe etablieren, wenn die für alle greifbar und verstehbar sind und die für alle in Ordnung sind. Also ich glaube, ja.
Ich schließe mich da auch an. Also ich glaube auch, dass es schön wäre, deutsche Begriffe eben zu finden, damit man sich alle sozusagen mit einschließen kann. Aber ich glaube auch, dass es oft so dargestellt wird, als ob ganz, ganz viele Leute über Begriffe stolpern, weil sie Englisch sind, was vielleicht nicht immer der Fall ist. Also Menschen sind unheimlich adaptiv und wir können, wie gerade Herr Brinkmann auch gesagt hat, das Wort Fitness, also es gibt so ganz viele Wörter, die uns überhaupt nicht mehr auffällt, dass es englische Begriffe sind.
Ja.
Und darum habe ich da eigentlich, bin ich da sehr optimistisch.
Wobei mir bei Person oder People of Color auffiel, das mag nach einer Kleinigkeit klingen, aber das Problem zum Beispiel an dem Begriff ist allein, dass man kein Adjektiv daraus bildet, sozusagen. Also bei Menschen mit Migrationshintergrund, es gibt inzwischen migrantisch, was auch benutzt wird. Bei People of Color geht das nicht, oder?
Ja, wir brauchen was Neues, sage ich
ja.
Doch.
Aber Ideen sind noch nicht auf dem Tisch.
Nee, das muss man erst ganz breit diskutieren, bevor man da irgendwas droppt.
Richtig, ja.
Und wer weiß, wenn sich Sprache wandelt, dann gibt es vielleicht auch irgendwelche Einfälle dafür.
Es gibt dieses schöne, Gedicht ist es nicht, aber diese, ich nenne es mal Vers eines netten schwarzen Menschen, Herkunft unbekannt. Wenn ich geboren werde, bin ich schwarz. Wenn ich aufwachse, bin ich schwarz. Wenn ich krank bin ich schwarz. Wenn ich sterbe, bin ich schwarz. Und ihr, wenn ihr geboren werdet, seid ihr rosa, wenn ihr aufwacht, seid ihr weiß, wenn ihr krank seid, werdet ihr gelb, wenn ihr in der Sonne liegt, werdet ihr rot und ihr habt den Nerv, mich farbig zu nennen.
Kenne ich von etlichen Postkarten.
Ja.
Schönes Schlusswort.
Herr Schmitz, haben wir Ihnen ein paar Erklärungen liefern können?
Nein, ich finde die Diskussion wichtig.
Okay, aber Sie können nachvollziehen, aus welchen Beweggründen zum Beispiel in den Medien welche Begriffe benutzt werden und welche nicht.
Ich kann das nachvollziehen, ich finde es nur überdenkenswert.
Denken kann man
permanent.
Danke, dass Sie uns Ihre Überlegungen und Fragen geschrieben haben, Herr Schmitz. Und danke auch an Konstantina Vassilio-Enz und an Anna Duschime. Leider mussten wir heute aufgrund von technischen Problemen alle Gäste telefonisch zuschalten. Dass die Leitungsqualität dadurch nicht immer so ganz perfekt war, das bitten wir zu entschuldigen. Das war's für diese Woche mit unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Alle Infos und alle Podcast-Ausgaben gibt es auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/nach-redaktionsschluss. Und wenn Sie Fragen, Anregungen, Hinweise an uns haben oder ein Thema nennen möchten, das wir möglicherweise in diesem Podcast besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich sage Tschüss.